Ja, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich grüße euch herzlich zum heutigen Gottesdienst, zur Predigt über einen Abschnitt aus Johannes 15 und Anfang von 16. Heute Morgen, noch an meinem Konzept überarbeitet, bin nochmal ganz durchgegangen und dann am Ende habe ich in meinem E-Mail-Briefkasten geguckt, was ist denn der Tagesvers für heute? Und von den über 31.000 Versen, die wir in der Bibel haben, war es dieser, den ich gewählt hatte für den heutigen Tag, von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne und ich gar nicht weiß, wo diese Person sitzt, wer das entscheidet, ob das irgendein Algorithmus ist, der diese Verse wählt. Aber es hat mir für einen Moment ja die Sprache verschlagen. Das Predigtthema lautet der Preis der Nachfolge, Ablehnung, Widerstand und Verfolgung um Jesu Willen. Der Preis der Nachfolge, Ablehnung, Widerstand und Verfolgung um Jesu Willen. Ich glaube, es ist wirklich ein theologisch blinder Fleck, den wir als Christen im Westen haben. Nämlich unser mangelhaftes Verständnis von Leiden und vom Leiden. Wir beschäftigen uns viel mehr damit, wie man Leiden vermeidet und was man tun kann, wenn man im Leid steckt. Also wir reden viel mehr darüber, wie man diesem Leid entfliehen kann und wie man dieses Leid therapieren könnte. Aber wir haben eigentlich nicht so viel von einer Theologie des Leidens im biblischen Sinne. Unser gutes Leben hier im Westen, unser Wohlstand, unser Komfort, unser Zugang auch zu unbegrenzter Unterhaltung und ein recht sorgenfreies und schmerzfreies Leben führen doch häufig dazu, dass wir annehmen, ein Leben ohne Leiden wäre unser verbrieftes Grundrecht. Wenn wir Leid in Form von menschlicher Ablehnung, wenn wir Widerstand von Mitmenschen erfahren, dann ist doch häufig unser erster Impuls, diese äußerst unangenehme Situation zu verändern, ihr zu entkommen. Oder wir pochen auf unsere Grundrechte. Dabei sagt das Wort Gottes in 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Und deswegen, dieser Text hat mich wirklich herausgefordert, weil ich gemerkt habe, der hat irgendwie so wenig mit meinem Leben zu tun. Und warum ist das so? Es war ein eigenartiges Arbeiten an diesem Text und deswegen fand ich ihn auch herausfordernd und möchte ihn heute mit euch gemeinsam lesen. Johannes 15 ab Vers 17. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Soweit der Text. Wenn wir das Kapitel 15 betrachten, dann sehen wir, dass Jesus hier viel von dem Leben in Christus, also der Abhängigkeit eines Gläubigen von ihm spricht. Jesus gebraucht das Bild eines Weinstocks. Für einen Juden der damaligen Zeit ein gewohntes, vertrautes Bild. Die Verbundenheit der Rebe mit dem Weinstock bewirkt Frucht des Geistes. Und wenn wir in Christus bleiben, dann wird diese Verbindung Segen bringen und eine tiefere Gemeinschaft mit Christus bewirken. Diese Verbindung zeigt sich unter anderem in diesem dreifachen Ausdruck, den wir hier haben. In den ersten Versen heißt es meine Jünger, dann meine Freunde und anschließend meine Zeugen. Diese Verbindung zu Jesus Christus hat keinen Selbstzweck einer Genussgemeinschaft mit Gott allein, sondern sie dient einem höheren Ziel. Jesus sendet die erwählten Jünger in die Welt als Zeugen, um bleibende Frucht zu bringen, wie es Jesus sagt. Und der vorige Abschnitt ab Vers 9, er leitet mit diesem Befehl ein, bleibt in meiner Liebe. Und er schließt auch mit dem Befehl in Vers 17, dass wir einander lieben sollen. Und dieser Vers 17 betont also, und Jesus betont hier, dass Kinder Gottes sich gegenseitig lieben sollen. Diese Liebe ist eine Frucht des Geistes, die aus der Verbindung zu Jesus, aus der Verbindung eines jeden einzelnen Gliedes am Leib bewirkt wird. Und diese enge Verbundenheit, diese herzliche und aufrichtige Gemeinschaft, sie stärkt uns, sodass die Christen allem trotzen können, was an Anfechtung, an Prüfung auf sie zukommt. Darum hat dieser Vers hier, der Vers 17, eine zweifache Funktion. Zum einen fasst er zusammen, was vorher gesagt wurde, vor allem Vers 10 und 12. Und zum anderen bildet er eine thematische Überleitung zum nächsten Thema. Denn Jesus kommt hier in Vers 18 auf den Widerstand der Welt zu sprechen. Der erste Punkt heute ist, die Welt hasst Gott, den Vater und den Sohn Jesus Christus. Und umfasst hier die Verse 18 bis 25. Hier an dieser Stelle, in Vers 18, ändert sich die Sprache von Jesus drastisch. Vorher ging es viel um Liebe und in Jesus bleiben. Plötzlich taucht ein neues Wort auf. Hass oder hassen. 7-mal in diesem Abschnitt. Es ist sogar von Verfolgung und von Tod die Rede. Und Jesus sagt hier, wenn euch die Welt hasst. Dieser Ausdruck im griechischen Kosmos, wie ist er zu verstehen? Damit meint der Evangelist das gesamte System der organisierten, gottfeindlich gesinnten Gesellschaft, die unter dem Einfluss Satans steht. Es ist ein organisiertes System innerhalb der geschaffenen Welt Gottes, aber die gegen Gott steht. Es ist ein System, das jede Nationalität, jede soziale Schicht und jede Religion umschließt. Und das alles verbindende Element ist der Hass gegen Gott. Jesus spricht hier über diesen Hass nicht als etwas hypothetisch Mögliches oder etwas Unwahrscheinliches, sondern etwas, was kommen wird. Und darum sehen wir hier unseren Meister, wie er seine Jünger liebevoll auf diese Stunde der Versuchung, auf die Stunde der Prüfung vorbereitet. Er nimmt vorweg, was sie erwartet. Und der Feind verliert somit sein Überraschungsmoment. Die Jünger Jesu sollen gefasst, sollen vorbereitet, sollen gewappnet sein. Wir sehen also, dass die Welt und die Weltmenschen sich dadurch auszeichnen, dass sie die Kinder Gottes hassen. Und mit Hass ist alles gemeint. Jede Feindseligkeit, jede Abneigung, jede Feindschaft. Der Hass kann sich auch so äußern, dass Christen verspottet werden, innerlich verachtet werden, dass man sie zu ewig Gestrigen, zu Hinterwäldlern und auch Unterbelichteten erklärt. Und darum ist unsere Situation in dieser Welt, wir leben in einer liebevollen Gemeinschaft mit den Gläubigen, mit allen, die am Leib Jesu sind, und gleichzeitig sind wir umringt von Menschen, die unter der Herrschaft Satans stehen. Es ist daher nicht ohne Bedeutung, dass die Jünger an ihrer Liebe erkannt werden und dass die Welt sich durch Hass auszeichnet. Vielleicht fragen wir uns ja manchmal, warum wir Widerstand erfahren. Natürlich kann es manchmal Ursachen geben, die selbst verschuldet sind. Wenn wir unweise wandeln, wenn wir keine Friedensstifter sind, wenn wir zuerst reden und dann denken, das kann ganz schnell zu Konflikten führen. Aber das ist hier nicht, worüber Jesus spricht. Jesus offenbart in Johannes 7, Vers 7 eine tiefer liegende Ursache, warum die Welt Jesus hasst. Der sagt dort, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Jesus wird gehasst, weil er die Wahrheit offenbart, weil er die Werke der Welt offenlegt, sie bloßstellt. Christus zeigte den Menschen, wer sie wirklich sind und auch gleichzeitig, wer er ist. Im Licht seiner vollmächtigen Predigt, im Lichte seines Wirkens, erkannten sie die Verdorbenheit ihres Herzens. Denken wir nur an diese Begebenheit von Petrus, als sich ihm Christus offenbart und er sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Und wir als seine Jünger, wir als Reben am Weinstock, wir streben nach dem Gegenteil. Wir wollen Christusähnlichkeit. Wir wollen Liebe leben. Wir wollen Gehorsam zeigen Christus gegenüber. Wir wollen rein leben und heilig. Der wahre Grund also, warum die Welt uns hasst, ist, weil wir mit Christus in Verbindung gebracht werden. So banal es auch klingt, allein schon das Wort Christ, ich bin Christ, zeigt doch die Verbindung, dass wir zu Christus gehören. Darum ist es auch so, wer ein Freund Gottes ist. Jesus bezeichnet uns Jünger ja als Freunde, dann müssen wir den Hass dieser Welt aushalten können. Und umgekehrt bedeutet Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott. Darüber spricht zum Beispiel Jakobus 4, Vers 4. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Ja, die Bibel warnt uns sehr eindringlich davor, zwei Herren dienen zu wollen. Wir können nur einem dienen. Wir sollen nicht das Beste aus zwei Welten mitnehmen. Und die Schrift warnt uns auch davor, kalt und gleichgültig gegenüber den Geschwistern im Glauben zu werden oder Anerkennung in der Welt zu suchen. Was werden die anderen denken, wenn ich das so lehren werde in dieser Klarheit? Werde ich dann noch akzeptiert? Das habe ich schon häufiger erlebt. Ja, das können wir so nicht sagen, weil ja, dann nehmen die uns nicht ernst. In einem Kommentar habe ich folgende Aussage gelesen. Wenn wir wenig vom Hass der Welt erfahren, dann kann das ein Zeichen für den Mangel an Liebe und Ernsthaftigkeit in unserem Christenstand sein. Wenn wir wenig vom Hass der Welt erfahren, dann kann das ein Zeichen für den Mangel an Liebe und Ernsthaftigkeit in unserem Christenstand sein. Da muss sich selber jeder prüfen. Kommt zur ersten Anwendung, weil die Welt die Kinder Gottes hasst, sind wir umso mehr gefragt, als Gläubige zusammenzuhalten und unsere Geschwister wirklich von Herzen zu lieben. Unser Herr gebietet es uns in Vers 17. Aber es ist auch eine schöne Sache. Wir dürfen füreinander einstehen, im Gebet, tatkräftig. Wenn wir angefeindet werden, dürfen wir uns drunter stellen, dürfen wir mittragen. Leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit, lehrt die Schrift. Und so wird durch die Unterstützung, durch unser Mitgefühl, durch unser Mittragen der Bruder und die Schwester, der eine Prüfung erfährt, ermutigt und getröstet. Eine tiefere Begründung für diese Feindschaft liefert uns Jesus im Vers 19. Der Grund für den Hass ist das Anderssein eines Christen. Denn der Christ ist ja eine neue Kreatur inmitten einer gefallenen, von Sünde verunstalteten Welt. Ein Gläubiger ist doch jemand, der das vergängliche Reich Satans, das Reich der Finsternis verlassen hat durch Gottes Gnade und jetzt schon im ewigen Reich Gottes lebt. Ein Christ hat eine andere Freude als ein Weltmensch. Er hat eine andere Identität, ein anderes Ziel, eine andere Hoffnung. Und darum reagieren die Weltmenschen entsprechend ihrer wahren Natur. Es ist ganz natürlich, dass sie so reagieren, wie sie reagieren. Der Petrus schreibt an die Gläubigen, 1. Petrus 4, Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie. Es ist für sie befremdlich, dass wir eben nicht mitmachen und deswegen lästern sie über uns. Sie sehen, wir haben nicht die gleichen Interessen, nicht die gleichen Freuden, nicht die gleichen Leidenschaften, nicht die gleichen moralischen Maßstäbe. Wir haben ganz andere Ziele und darum verachten sie uns. Und die Welt, liebe Geschwister, stößt nur die ab, die nicht zu ihr gehören. Die Weltmenschen lehnen die ab, die nicht so sind wie sie. Alles, was nicht wesensgemäß ist, lehnt die Welt ab. Während also der Gottlose entsprechend seiner DNA gottlos lebt und handelt, passt sich der lebendige Christ, der eine neue DNA hat, nicht dem Weltlauf an, sondern lässt sich in seinem Wesen immer weiter verwandeln durch die Erneuerung seiner Sinne, immer bestrebt zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. In Kolosser 1, Vers 13 werden wir erinnert, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass wir als neue Kreatur, als Neuschöpfung Fremdkörper in dieser Welt sind. Ein Stachel im Fleisch dieser Welt. Jesus sagt in Vers 19, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Aber es ist eine Realität, die wir uns immer wieder selbst auch zusprechen müssen. Wir gehören hier nicht hin. Und wir sehen hier auch, wie Jesus so als Seelsorger arbeitet, wie er die Jünger tröstet und erbaut und ermahnt. Wenn wir also Ablehnung, Zurückweisung, vielleicht manchmal Erniedrigung erfahren, dann sollen wir uns daran erinnern, dass Jesus das schon vor uns alles erlebt hat. Manchmal fühlen wir uns überrumpelt, wenn wir in so eine Situation kommen. Wenn wir plötzlich um unseres Glaubens willen irgendwie vielleicht belächelt werden oder blamiert werden. Aber diese gleiche Erfahrung haben Millionen Christen vor uns schon gemacht. Deswegen ruft der Apostel Petrus in 1. Petrus 4, Vers 12 zu: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Lasst euch doch nicht irgendwie entsetzen. Es ist doch nichts Überraschendes. In dieser Welt, in diesem Reich, wo der Teufel herrscht, dass wir da Anfechtung und Anfeindung erleben. Es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und der Herr Jesus, der hat das von Anfang an erlebt. Gerade erst geboren, schon fängt die Verfolgung durch Herodes an. Und wenn wir das Leben Jesu weiter verfolgen, ist es gekennzeichnet. Der rote Faden zieht sich durch sein Leben. Es ist ein roter Faden der Ablehnung, des Widerstands, des Hasses, bis er dann ans Kreuz gebracht wird. Darum möchte ich dir als zweite Anwendung heute mitgeben, wenn du unverschuldet von der Welt bedrängt und gehasst wirst, so wisse, dass dies der Beweis der Echtheit deines Glaubens ist. Denn die Welt verfolgt nicht ihresgleichen. ist ein Beweis der Echtheit deines Glaubens. Ein Christ wird gehasst, weil er erwählt ist und Teil eines neuen, eines anderen Königreichs ist und weil er einem anderen Herrn dient. Diese Erwählung bedeutet eben auch, dass wir in dieser Welt zu Fremdlingen geworden sind. Jesus erinnert im Vers 20 die Jünger daran, dass er ihnen die Füße gewaschen hat, Johannes Kapitel 13. Und er wiederholt einen Gedanken aus dieser Begebenheit. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Wir sollen nicht vergessen, dass wir einen neuen Herrn haben und dass wir Knechte sind. Und deswegen sollten wir keine bessere Behandlung erwarten als Jesus Christus selbst. Damals hat er ihnen ein Beispiel des Dienstes und der Demut gegeben. Diese unfassbare Szene, als der Meister den Jüngern die Füße gewaschen hat. Er hat ihnen ein Beispiel gegeben. Aber diese Aussage, wir sehen, die hat eine viel größere Tragweite. Es geht nicht nur um das Füßewaschen im bildlichen Sinne. So wie wir mit Jesus Christus der Sünde gestorben sind, wir konnten das letzten Sonntag wunderbar sehen, dieses Bild, wie wir gestorben sind und auch mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, so bringen wir auch gemeinsam Frucht. Und das manchmal auf eine sehr schmerzhafte Weise. Ein wiedergeborener Christ ist mit Jesus so eng verbunden, dass er nicht nur die Freude mit ihm teilt, sondern auch das Leid. Paulus nennt das in Philipper 3, Vers 10, die Gemeinschaft seiner Leiden. Diejenigen, die das Evangelium verkündigen und nach einem gottgefälligen Leben streben, werden den gleichen Widerstand erfahren wie der Meister selbst. Wie wir gehört haben, alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und während seines Predigtdienstes, als er den Juden das Evangelium verkündigte, gab es immer wieder religiöse Menschen, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer, die Jesus auflauerten und ihn in seinem Wort fangen wollten, die ihn vor Gericht ziehen wollten. Immer wieder Momente, wo sie ihn steinigen wollten, weil er sich ihnen als Sohn Gottes offenbarte, weil er ihnen die Wahrheit über sie selbst predigte. Kennen wir das Wort aus Lukas 6, Vers 26? Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch reden. Wehe euch, wenn ihr nur Zuspruch erfahrt. Dann müssen wir uns wirklich fragen, ob in unserem Leben alles in Ordnung ist. Die Welt verfolgt nur ihresgleichen. Nur die, die nicht ihresgleichen sind. In Apostelgeschichte 5 wird uns berichtet, dass die Apostel auf Geheiß des jüdischen Rates gegeißelt werden. Sie werden ausgepeitscht. Wie ist ihre Reaktion? Das ist wirklich bemerkenswert. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Da hat Gamaliel eine Rede gehalten, ein sehr anerkannter Theologe der damaligen Zeit, jüdischer Theologe. Und sie fügten sich Gamaliel und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Wieder der Name Jesus. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das ist diese Gemeinschaft der Leiden. Sie betrachteten es als ein Privileg, als eine Ehre, für Christus zu leiden. Wie weit sind wir oft davon entfernt, so zu denken? Und es ist der Heilige Geist, der diese Freude im Herzen wirkt. Es ist nicht natürlich, auf Schläge mit Freude zu reagieren. Das ist nicht natürlich. Das ist nicht von dieser Welt. Ich möchte euch eine Veranschaulichung weitergeben aus dem Leben des bekannten Inders Sadhu Sundar Singh. Wir haben das Lied letzten Sonntag von ihm gesungen, Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Als er Christ wurde, damals war er ein Teenager, wurde er von seinen eigenen Brüdern vergiftet und aus dem Elternhaus verstoßen. Nachdem er auf eine wunderbare Art und Weise geheilt wurde, widmete er sich ganz der Verkündigung des Evangeliums. Eines Tages hatte er in der Nähe seines Elternhauses zu predigen und dann beschloss er, bei dieser Gelegenheit seinen Vater zu besuchen. Aber es brach ihm das Herz, als sein Vater ihn wie einen Ausgestoßenen behandelte. Er ließ seinen eigenen Sohn in einer gewissen Entfernung sitzen, damit er nicht die Familie und deren Gefäße verunreinigte. Als er seinem Sohn Wasser gab, goss er es auf seine Hände und hielt den Krug in weiter Höhe über ihm. Und so reagierte Sundar Singh darauf. Er schreibt: Als ich sah, wie er mich behandelte, konnte ich die Tränen nicht zurückhalten, die aus meinen Augen strömten. Dass mein Vater, der mich immer so sehr lieb gehabt hatte, mich nun hasste, als sei ich ein Unberührbarer. Und doch erlebt Sundar inmitten dieses Schmerzes die Gemeinschaft der Leiden von Jesus Christus. Er schreibt: Trotz allem war mein Herz mit einem unbeschreiblichen Frieden gefüllt. Ich dankte ihm auch dafür. Und dann sagte er respektvoll seinem Vater auf Wiedersehen und ging davon. Er schreibt: Auf den Feldern betete ich zu Gott und dankte ihm und schlief dann unter einem Baum und am Morgen setzte ich meine Reise fort. Das Wunderbare ist, um das mal abzukürzen, sein Vater wurde kurz vor seinem Tod Christ. Was für ein Zeugnis. Aber auch wie schmerzvoll in dieser Situation, das zu erleben, diese Zurückweisung durch die eigenen Angehörigen. Die Gemeinschaft der Leiden. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, lass dich daran erinnern, dass du Bürger eines neuen Reiches bist und dass du mit Christus verbunden bist und bestimmt bist, Frucht zu bringen. Sind wir uns bewusst, dass wir Sklaven sind, dass wir einen neuen Herrn haben? Sind wir bereit, Leiden anzunehmen, wenn der Herr es so bestimmt hat? Sind wir bereit, unser Kreuz zu tragen? Ich befürchte, und ich spreche in erster Linie zu mir selbst, dass die Sorgen dieser Welt und unser sorgenfreies Leben uns manchmal vergessen lassen, dass wir Fremdlinge hier sind. Jesus sagt: Das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Der Grund, also die eigentliche Ursache für den Hass, wie wir auch schon gesehen haben, bei den Aposteln, bei diesem indischen Christen, ist der Name Jesus. Die Identifikation mit dieser Person richtet den Hass auf uns und auf Christus. Und warum? Weil wir diesen Namen bekennen. Weil wir nicht als U-Boot-Christen unterwegs sind, hoffentlich, weil wir diesen Namen laut bekennen. Eine andere interessante Begebenheit lesen wir über John Bunyan. Er schreibt aus dem Gefängnis: Ich rühme mich dieser knechtischen Verleumdungen, da es nichts als solche sind. Törichte, knechtische Lügen, mit welchen der Satan und sein Same mich bewerfen. Wenn die Welt mich nicht so behandelte, würde mir ein Zeichen des Heiligen und Kindes Gottes fehlen. Was für eine Aussage. Nochmal. Wenn die Welt mich nicht so behandelte, würde mir ein Zeichen des Heiligen und Kindes Gottes fehlen. Diese Dinge machen mir keinen Kummer, nein, und wären sie um ein 20-faches häufiger und größer, als sie sind. Also auch hier der Gedanke bei John Bunyan ganz klar: Ja, dadurch, dass ich Christ bin, kann ich doch gar nichts anderes erwarten von Menschen, die Feinde Gottes sind. Und darum ist es ein Zeichen des Heiligen. Ich darf Anteil nehmen an den Leiden Christi. Der Widerstand hat also ganz klar eine tiefe geistliche Ursache. Für die Feinde Jesu ist Christus das Problem. Und Jesus sagt: Weil sie mich nicht kennen, kennen sie auch den Vater nicht. Wenn ich also Christus bezeuge, dann wird das zwangsweise zu Widerstand führen, weil es ein geistlicher Kampf ist. Jesus, das ist der Name, der Widerstand erregt. Das ist der Stein des Anstoßes. Natürlich, wir dürfen selbst verschuldete Leiden nicht mit den Leiden um Christi Willen vergleichen und verwechseln. Wir müssen aber immer prüfen: Leide ich wirklich, weil ich Christ bin, oder leide ich, weil ich mich falsch verhalten habe? Hier sind es die Leiden des Heiligen um Jesu Willen. Jesus kam auf diese Erde, um den Vater zu offenbaren. Und auch vorher hat sich der Vater offenbar zu erkennen gegeben durch die Offenbarung der Propheten, durch Zeichen und Wunder. Doch mit Jesus kam eine ganz neue Qualität der Offenbarung. Das Licht der Welt war da. Aber wie reagieren die Menschen? Sie lehnen ihn ab. Und dabei hat er ihnen das Herz des Vaters offenbart. Und weil dieses Zeugnis so gewaltig war, durften sie es nicht ablehnen. Und darüber spricht der Vers hier, Vers 22 und 23. Sie haben keine Entschuldigung mehr. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Diese Aussage ist eindeutig. Wer die Christen hasst, der hasst auch Christen. Wer Christen verfolgt, der verfolgt auch Jesus. Und er betont nochmal in den folgenden Versen, wie einzigartig sein Zeugnis war. Er hat Zeichen und Wunder getan, die kein anderer vor ihm gewirkt hat, lesen wir hier. Und Nikodemus bezeugt das bei seinem Gespräch mit Jesus. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Und obwohl diese Zeichen so mächtig waren, wollten sie nicht ins Licht treten. Sie haben den Sohn und den Vater verworfen, weil sie die Sünde und die Finsternis mehr liebten als das Licht. So bezeugt uns das Johannes 3, Vers 19. Und ihr erinnert euch sicherlich an die Stelle in Markus 7, wo Jesus den Juden das Gleichnis von den bösen Weingärtnern erzählt. Und er verdeutlicht die Verwerfung Jesu durch die Welt, durch sein Volk, durch die Führer Israels. Und am Ende in diesem Gleichnis sagen diese Weingärtner zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut uns gehören. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Erschreckend. Und Jesus zitiert diesen Psalm 69, Vers 5. Eigentlich sind sogar mehrere Zitate aus den Psalmen. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Und so wie der Psalmist diese Ungerechtigkeit erlebt hat, so hat der Sohn, der wahre Sohn Davids, diesen Hass der Menschen erlebt. Es ist schon schwere Kost. Dieser Text zeigt einfach die katastrophale Zerstörungskraft der Sünde und wie viel Kummer und Leid die Sünde mit sich bringt. Und inmitten dieses Textes, der auch so ja inhaltlich schwer ist, kommt so wie so ein Lichtblick, so ein kleiner Exkurs, den Jesus hier einbindet. Die Verse 26 und 27. Der Gedankengang ist eigentlich klar, aber dazwischen schiebt Jesus diesen kleinen Abschnitt. Wenn aber der Beistand kommen wird. Vorher hieß es, wenn euch die Welt hasst, und hier, wenn aber der Beistand kommen wird. Können die Jünger trotz allem Widerstand mit dem Auftrag Jesu in die Welt gehen? Ist es nicht vergebliche Arbeit? Kann Jesus das wirklich von uns erwarten, dass wir das aushalten müssen? So viel Hass, so viel Widerstand? Man könnte auf die Idee kommen, ins Kloster sich zurückzuziehen oder eine Kolonie zu gründen, vielleicht in Paraguay oder in Belize. Weit weg von der Welt könnten wir ein ruhiges und frommes Leben führen, oder? Doch Jesus ermutigt seine Jünger, in die Welt zu gehen. In Johannes 17 heißt es, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und in Johannes 17, 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Der Auftrag ist also klar, wir sind in die Welt gesandt, tatsächlich wie Schafe unter Wölfe. Aber wir sind nicht allein, sondern wir haben die Zusage von Christus, dass wir den Beistand des Heiligen Geistes erfahren, um unsere Bestimmung, Zeugen zu sein, wahrzunehmen. Und wir sollen diesen Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, ausführen, damit die, die bestimmt sind zum ewigen Leben, dass sie auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber aus eigener Kraft werden wir das nie schaffen. Der Hass und der Widerstand der Welt ist gigantisch. Denken wir nur an diesen selbstsicheren, diesen großspurigen Petrus, der kläglich scheiterte, weil er auf seine eigene Kraft vertraute. Aber da, wo der Heilige Geist durch ihn wirkte, da geschah Großes. Und darum dürfen wir nie auf unsere eigene Kraft vertrauen. Und unser eigenes Zeugnis wird nichts bringen. Wir brauchen diesen göttlichen Beistand des Heiligen Geistes. Deswegen heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, Dynamis. Ihr werdet wirklich eine Kraft Gottes empfangen, die euch helfen wird, diese Schwierigkeiten und diese Versuchungen zu überwinden. Und ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Ich komme zum dritten Abschnitt, die Verfolgung durch die Religiösen. Das sind die Verse 1 bis 4 im Kapitel 16. Und die führen eigentlich den Gedankengang weiter von Johannes 15, 18 bis 25. Und eben hatte der Herr den Jüngern offenbart, dass die Welt sie genauso hassen würde wie ihn. Und jetzt erklärt er noch ein bisschen genauer, wie dieser Hass sich äußern wird. Nämlich durch Angriffe aus der religiösen Welt. Vielleicht haben sich die Jünger gefragt, warum Jesus ihnen diese schlimmen Offenbarungen macht. Aber Jesus sieht und beurteilt das Ganze vom Ende her. Wir stolpern oft so gefühlt in den Tag hinein. Das passiert bei Jesus nicht. Sondern er sieht das Ganze vom Ende. Und sein Wunsch ist, und sein Ziel mit uns ist, dass wir siegreich hervorgehen. Und dass wir in der Stunde der Versuchung standhaft bleiben. Und er macht ihnen klar, dass er bei ihnen sein wird durch den Beistand des Geistes, durch den Heiligen Geist. Und er sagt hier, was dann kommen wird, ganz konkret. Nämlich Ausschluss aus der jüdischen Gemeinschaft, Verfolgung, Folter und auch Märtyrertod. Machen wir uns nichts vor, 11 der 12 Jünger mussten diesen Weg gehen. Und Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Und der erste Widerstand, den die Christen erfuhren, kam von den Juden. Denn es ist ja gar nicht überraschend, die ersten Christen waren Juden, kamen aus dem Judentum und waren jüdische Leute. Mit den Aposteln und den anderen Juden, die an Christus gläubig wurden, würden die Juden genauso verfahren wie mit dem Blindgeborenen, über den wir in Johannes 9 lesen, der aus der Gemeinschaft der Juden ausgestoßen wurde. Wir dürfen nicht das Kleinreden, was da passiert ist. Wenn man ausgestoßen wurde aus der jüdischen Gemeinschaft, bedeutete das Ausschluss aus dem Judentum, Trennung von Verwandten, von Nachbarn, Bekannten und Freunden, Verlust der jüdischen Armenfürsorge. Man wurde ein Rechtloser. Man wurde verfolgt durch Denunzianten, Leute, die einen angeschwärzt haben, und durch Behörden. Es ist wirklich auffällig, dass die größten Verfolger und Feinde der Christen oft gar nicht die Religionslosen waren, sondern die Religiösen. In den 90er Jahren des ersten Jahrhunderts, also 2 Generationen nach Jesu Tod, wurden alle Christen aus der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Wie geschah das? Man hat in die jüdische Liturgie einen Fluch eingebunden. Und zwar, man verfluchte die Minim und die Nozim. Also man verfluchte die Ketzer und die Nazarener, also die Nachfolger, die Jünger des Nazareners, und stellte somit sicher, dass keiner von den Christen sich tarnte, versuchte irgendwie unterm Radar zu fliegen, sondern ganz klar, wer damit gemacht hat, hat gegen seinen eigenen Glauben gesprochen. Das haben die Christen nicht getan. Und deswegen kam diese Verfolgung auch auf. Zur Zeit der Apostel waren es also erstmal die jüdischen Schriftgelehrten. Zur Zeit der Reformation war es die römisch-katholische Kirche. Und zur Zeit der Erweckung in den Ländern der Reformation, später also, waren es die protestantischen Staatskirchen. Es sind die Religiösen, die die Gläubigen verfolgen. Im 20. Jahrhundert waren die meisten christlichen Märtyrer zwar Opfer von atheistischen, kommunistischen Systemen, aber historisch ist das eher die Ausnahme. Im Laufe der Geschichte waren die meisten christlichen Märtyrer das Angriffsziel von Menschen, die meinten, Gott damit einen Gefallen zu tun. Ich muss an den einen Vers denken aus Psalm 116, Vers 15. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Paulus berichtet uns darüber, wie er von seinen Brüdern behandelt wurde. 2. Korinther 11, Vers 24. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einempfangen. Also 5x39 Schläge. Diese Strafe kam von den jüdischen Autoritäten. Die gaben immer einen Schlag weniger als 40, um sicherzugehen, dass sie ihre Gebote und ihre Regeln nicht übertraten. Und es muss für ihn bitter gewesen sein, denn sicherlich hat er sich daran erinnert, wie er selbst die Gemeinde Christi verfolgt hat. Einige Rabbiner dieser Zeit lehrten, dass das Auspeitschen von Ketzern eine Art von gottgefälligen Dienst ist. Und in Römer 10, Vers 2 schreibt Paulus, ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Und die Apostelgeschichte wird Jesus recht geben. Alles, was er vorhergesagt hat, hat sich haargenau erfüllt. Der Märtyrertod von Stephanus in Apostelgeschichte 7, uns wird erzählt über Jakobus in Apostelgeschichte 12 und dann gibt es noch weitere Berichte in Apostelgeschichte 9. Und all diese Verfolger und Mörder waren der Überzeugung, dass sie für Gott eiferten. Sie meinten, dass sie Gott einen Gefallen taten. Und es ist schon irgendwie sehr ironisch, wenn man überlegt, dass diejenigen, die meinen, durch die Verfolgung Gott zu dienen, sich total irren und die, die dann verfolgt werden, dann tatsächlich ein gottgefälliges Opfer bringen und zum Opfer werden. Also es ist es ist irgendwo krass, was wir hier sehen, was in der Kirchengeschichte passiert ist. Und Jesus wiederholt nochmal diese Wahrheit in Vers 3 und sagt, dies werden sie sich antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Und er warnt die Jünger vor diesen Verfolgungen und er sagt ihnen, stellt euch darauf ein, dass ihr Widerstand erfahrt, Schwierigkeiten um meines Namens willen, gerade um sie vorzubereiten, um ihren Glauben zu festigen. Denn wenn man weiß, was einen erwartet, dann stolpert man nicht hinein, dann wird man nicht überrumpelt. Und man weiß auch, dass der Herr das alles vorhergesehen hat und dass er die Oberhand behält. Denn wie heißt es, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir leben in einer Zeit, wo Verfolgung nicht aufgehört hat. Wir haben sicherlich mitbekommen von der Christenverfolgung in Syrien, wo nicht nur Christen, sondern auch Aleviten und andere Minderheiten verfolgt werden und getötet werden. Und wir wissen auch, dass unsere Regierung diese neue Regierung finanziell unterstützt, mit Geldern in Millionenhöhe. Wir erfahren immer wieder von Verfolgung auch in afrikanischen Staaten, wo muslimische Gruppen, Terrorgruppen wüten und ganze Dörfer überfallen und Christen für den Namen Jesus töten. Und manchmal wähnen wir uns hier sehr sicher im Westen. Das macht uns schon betroffen, aber wie viel davon trifft uns? Und wenn es uns treffen würde, wie würden wir reagieren? Paul Gerhardt schreibt in einem Lied, einem bekannten Lied, ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich, so oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Ein altes, bekanntes Kirchenlied. Ja, wenn wir auf Christi Seite stehen, dann werden wir durchaus Schwierigkeiten erleben. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann für mich gut gehen, aber es kann auch sein, dass ich wirklich eine harte Prüfung gehen muss. Und wer von uns, liebe Geschwister, kann uns die Garantie geben, dass wir immer in Frieden und Sicherheit leben werden, wie es bis jetzt der Fall war? Wenn in unserer Welt gleichzeitig an anderen Enden der Erde genau das Gegenteil geschieht. Auch in Ländern, wo es auch mal sicher zuging. Ja, ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, der Herr hat uns erwählt und uns dazu bestimmt, dass wir Frucht bringen. Das ist das Thema von Johannes 15. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind Jesu Freunde. Und wir sehen diese Freundschaft darin, dass er uns in sein Vertrauen zieht, dass er uns offenbart über die Dinge, die kommen werden. Wer in dieser Welt, die Christus hasst, ihn bezeugt, der wird etwas von diesen Leiden Christi erfahren, die uns hier beschrieben werden. Ja, und der Herr weiß, was er uns zutraut. Und wenn unser Weg in die ewige Heimat, denn wir haben hier keine bleibende Heimat, sondern die zukünftige suchen wir, wenn er durch Verfolgung und Schmerz geht, so wollen wir doch festhalten. Unser Wunsch ist, als treue Knechte uns zu erweisen. Und dass wir auch Gemeinschaft in den Leiden haben. Wir wollen vertrauen darauf, dass Gott keine Fehler macht und auch diese Widerwärtigkeiten ihren Sinn haben und dass sie Gott Ehre bereiten. Wenn du von der Welt gehasst wirst, so wisse, dass du vom Herrn geliebt bist. Und du wirst reichen Lohn empfangen und du darfst dich darauf freuen. In Matthäus 5, Vers 11 heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen.